Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, jetzt stehen wir also am Anfang des Lukas-Evangeliums. Das ist uns aufgefallen im Bibeltext, der für den heutigen Sonntag vorgegeben ist. Wir stehen nicht am Anfang, nein. Das Wort Jesu schallt seit 2000 Jahren durch die Geschichte. Wir lassen es uns immer wieder neu sagen. Aber jetzt sind wir angekommen am Anfang des Lukas-Evangeliums. Der Evangelist Lukas, der hat schon so manches geschrieben in seinem Evangelium über Johannes den Täufer, über die Geburt Jesu und noch so manches andere. Und jetzt, so ziemlich noch am Anfang seines Evangeliums, im 6. Kapitel, überliefert der Evangelist zum ersten Mal Worte Jesu. So richtig ein Lehrkapitel. Leute, was jetzt kommt, da achtet drauf. Weil das ist das, was ich euch als erstes sozusagen von Jesus übergeben will. Das sind jetzt ganz wichtige Worte, die merkt euch. Der Evangelist Lukas hat sich diese Worte nicht selber ausgedacht. Er kann vermutlich auf eine Spruchsammlung zurückgreifen. Schriftlich wurde das tradiert und man hatte so eine Spruchsammlung von Jesus, die kursierte so unter den Christen und in den ersten Gemeinden. Interessanterweise hatte sein Kollege Matthäus die gleiche Spruchsammlung vorliegen. Und Matthäus macht aus diesen Sprüchen, komponiert aus diesen Sprüchen Jesu seine Bergpredigt. Berge kannte der Lukas auch. Wenn wir vor das 6. Kapitel gehen im Lukas-Evangelium, dann ist da berichtet, wie Jesus mit seinen Jüngern und Nachfolgern auf einen Berg ging. Und dann kam es zur Berufung der 12, zur Auserwählung der 12. Aber Lukas hat es nicht so wie sein Kollege mit den Bergen. Lukas ist eher so einer, der runterkommt ins ganz normale Leben. Der ist nicht für die erleuchteten Erlauchten da, die auf einem Berg sind, sondern der ist eher für die fragenden, zweifelnden Kaputten da, die so im ganz normalen Leben sind, die vielleicht auch nicht ganz so viel in der Birne haben, um das alles zu durchdringen und zu verstehen. Für die ist Lukas da. Und deswegen formuliert Lukas die Spruchsammlung Jesu zu einer anderen Rede. Er schreibt: Jesus ging hinab und trat an einen ebenen Ort auf ein Feld. Und deswegen heißt diese Rede bei Lukas sinnigerweise nicht Bergpredigt wie bei Matthäus, sondern Feldrede. Und das sagt schon ziemlich viel aus. Im ganz normalen Leben, typisch Lukas, für ganz normale Leute überliefert er die Worte Jesu. Für die Normalos, für die Feldarbeiter, für die Handwerkerinnen und Handwerker, für die, die vielleicht gar nicht so viel auf dem Kasten haben, aber die immer ihren Handwerkskasten dabei haben, die, die mittendrin sind im ganz normalen Leben, die ganz normale Berufe haben, eigentlich so wie wir. Deswegen schreibt er hier auch: Sie kommen vom Berg runter und sie traten auf ein ebenes Feld. Und dann schreibt er noch was ganz Interessantes. Nicht nur, dass die nach unten kommen auf ein Feld, sondern die Jünger werden gar nicht groß unterschieden von den anderen Menschen. Er schreibt: Sie traten auf ein ebenes Feld und um Jesus war eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes. Seine Jünger und eine große Menge des Volkes. Die Jünger haben sich sozusagen mit der Volksmenge vermengt. Und je nachdem, wie alt die Jünger waren, haben sie die Menge auch verjüngt. Und später haben sie eine Menge jünger gemacht. Auf jeden Fall soll deutlich werden, die gehören alle irgendwie zusammen. Wie gesagt, nicht die Erleuchteten auf dem Berg und die Dummen irgendwie unten auf dem Feld. Nein, das gehört zusammen. Darum geht es dem Lukas. Keine Trennung der Welten. Man könnte auch sagen, keine Trennung zwischen Sakralraum und Alltagsraum. Ihr und alle sollen das hören. Die Frommen, aber auch die Nicht-Frommen sollen das hören. Und nun sollen die Frommen nicht hören und denken, ja, wir hören es ja, die Unfrommen sollen es jetzt hören. Nein, die Worte Jesu, die Lukas zu überliefern hat, die gelten für beide. Und keiner hat das Recht zu sagen, wir haben es schon gehört. Die Rede auf dem Feld ist nämlich keine Rede eines Feldwebels. So, und wir stehen jetzt stramm, wir haben es verstanden, wir gehorchen. Die Rede auf dem Feld, das ist die Rede eines Helfers. Der möchte, dass das Leben gelingt. Mitten im Alltag, das ganz normale Leben. Der möchte, dass unser Leben gelingt. Der möchte, dass das Leben aller Leute gelingt. Der möchte nicht nur, dass unser Leben gelingt. Jesus fängt also an zu reden. Jesus überliefert, genau wie Matthäus, zuerst die Seligpreisung. Dann ein paar sehr kritische Worte gegenüber reichen Leuten. Die habe ich unserer Gemeinde erspart. Die stehen auch nicht im Predigtext, im vorgegebenen. Sehr kritische Worte, ganz, ganz schlimm. So, und dann fängt er an zu, hier liegt irgendwas, was mich stolpern lässt. Jetzt geht es mir besser. Dann fängt er an, in der zweiten Person Plural. Zunächst einmal, die Hörer werden miteinander angesprochen. Alle. Zweite Person Plural. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Liebt, tut Gutes, segnet, bittet. Einfache Imperative, Aufforderungen, Befehle. Kann man doch einfach befolgen. Wenn ein Feldwebel sowas sagt, zack, hinterher, machen wir. Na, so ganz einfach ist das nicht. Jesus ist ja kein Feldwebel, dem man einfach blind folgt. Und das ist auch nicht so einfach, was er sagt. Lieben? Okay. Aber meine Feinde? Gutes tun? Okay. Aber denen, die uns hassen? Segnen, das machen wir ja gerne in christlichen Kreisen. Und letzten Sonntag, das war wirklich fantastisch. Also für mich zumindest, Jana, Henning und ich da vorne. Und da segnen uns Menschen für das, was vor uns liegt. Das war wirklich lieb von euch und das trägt uns auch. Und ich hoffe, ihr findet uns so im Großen und Ganzen, uns drei, ganz, ganz nett und sympathisch. Dann fällt das ja einfach, wenn da Leute sind, die einigermaßen nett und sympathisch sind. Die segne ich gerne. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, hier würde jemand reinkommen, der normalerweise richtig was gegen die Christen hat. Richtig gegen die argumentiert. Und womöglich noch die Christuskirche schlecht macht. Und dann zu sagen, den segne ich. Das wäre schon eine Herausforderung, oder? Ich finde das schön, dass am gestrigen Tag und am heutigen Tag genau das zusammenkommt, was der Evangelist Lukas in seinem Bibeltext beschreibt. Das habe ich noch nicht geahnt, als ich die Predigt vorbereitet habe. Ich war gestern Abend hier in diesem Raum bei einem wunderschönen Konzert. Und dieser Raum war erfüllt von einer wunderschönen Atmosphäre. Und jetzt unterstelle ich das einfach so mal, dass in etwa so viele Menschen, wie heute Morgen hier sind, gestern Abend auch hier waren. Und dass diese Menschen, ich unterstelle es einfach mal, ich kann ja nicht in ihr Herz gucken, nicht ganz so viel mit Glauben und Kirche am Hut haben, wie die, die jetzt heute Morgen hier sitzen. Und beide segnet der Herr. Uns nicht mehr, uns nicht weniger, als die, die gestern Abend hier waren, nur um Musik zu hören. Man muss sich das mal vorstellen. Der Jesus mutet seinen Jüngern ganz schön was zu. Die segnen, die uns verfluchen, betend für die bitten, gerne für die, die mir Gutes tun, aber für die, die mich beleidigen? Okay, wir kriegen das schon irgendwie hin als Gemeinde. Ich kann mich in der Masse vielleicht wegducken. Also wir als Gemeinde schaffen das, ich als Einzelner vielleicht nicht. Deswegen ist das hier auch zweite Person Plural. Liebt, segnet, irgendwie kriegen wir das als Gemeinde schon hin. Die anderen in der zweiten Person Plural, die sind, das ist ja meistens so, die anderen sind immer frommer als ich, wenn ich mich vergleiche, oder? Irgendwie gläubiger und liebevoller und sowas. Ich gehe in Deckung in der Masse der Christen. Miteinander schaffen wir das schon. Lieben, vergeben. Man kann in Deckung gehen in der Masse der Jünger und Jüngerinnen. Aber das geht nur so lange gut, bis Jesus in die zweite Person Singular wechselt. Wer dich auf die Backe schlägt, dem biete auch noch die andere da. Wer dir den Mantel nimmt, dem gib auch noch den Rock. Wer dich bittet, Wer dir das Deine nimmt. Oha. Ich kann mich irgendwie nicht mehr in der Masse der... Ich kann mich nicht mehr wegducken. Diese beiden Beispiele auf die Backe schlagen, den Mantel nehmen, da schwingt im Hintergrund das Aufnahmeprotokoll einer Polizeistation mit. Da ist irgendwas Gewalttätiges vorgefallen. Man hat mich geschlagen und man hat mir den Mantel genommen und das sind gewalttätige Ausdrücke. Aber auf die Backe schlagen ist im antiken Verständnis nicht nur so eine Gewalttat, die vielleicht mehr oder weniger wehtut, sondern auf die Backe schlagen, das heißt auch, ich entehre dich. Wer mein Gesicht berührt, wer mich schlägt, der entehrt mich. Der Schlag sitzt nicht nur an der Oberfläche, das sitzt tief. Wenn Menschen uns so begegnen, dass es tief sitzt, dass es uns trifft, dann nochmal zu sagen, ja, kannst du ruhig nochmal machen? Also, Jesus, 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 ich fühle mich da etwas überfordert. Da stockt mir der Atem irgendwie. Liebe Gemeinde, ich sage es ganz ehrlich, es fiel mir ein bisschen schwer, diesen Predigtext als ersten an mich ranzulassen für diese Gemeinde hier. Weil das wäre irgendwie schöner gewesen, wenn in der Perikopenordnung irgendwie was Nettes gewesen wäre. Aber ich kann dem nicht ausweichen. Ich kann mich nicht wegducken, auch nicht vor der Perikopenordnung. Ja, könnte ich, aber vor der Perikopenordnung. Aber ich kann vor solchen Bibeltexten, ich kann mich da nicht wegducken. Kurzes Aufatmen. Es geht wieder in der zweiten Person Plural weiter. Es ist nicht mehr ganz so persönlich. Oder doch? Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Nichts mehr von konkreten Beispielen, eine allgemeine Handlungsanweisung. Jesus macht offensichtlich deutlich, Leute, ihr könnt selber denken. Ich brauche euch gar nicht die Beispiele geben mit der Wange, mit der Backe und mit Verletzungen und mit Entehrung. Ich brauche euch das gar nicht sagen. Ihr könnt selber denken. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Die Übersetzungsarbeit in den Alltag, die schafft ihr schon selber. Ihr wisst genau, worum es geht. Ihr müsst noch nicht mal nachdenken. Ihr müsst noch nicht mal euch in eine andere Person hineinversetzen. Ihr müsst einfach nur kurz über euch nachdenken. Was wollt ihr denn, was euch die Leute tun? Wunschzettel. Und Jana hat gesagt, jetzt dreh dir doch einfach mal um. Jetzt mach doch einfach mal das, was du dir wünschst, für den anderen, beim anderen. Und ich finde irgendwie, spätestens jetzt hat Jesus einen. Wie will man da noch sich in der Masse zurückziehen? Wie will man sich da noch ducken? Ich weiß doch ganz genau, was mir gut tut. Die soll nett zu mir sein und meine Lehrerin soll geduldig zu mir sein. Die soll mir helfen. Die sollen mir auch leihen, wenn es bei mir knapp ist. Die sollen mir vergeben. Die sollen auf mich zugehen. Die sollen mich achten. Und die sollen nicht schlecht über mich reden oder hinter meinem Rücken. Die sollen freundlich zu mir sein. Einfach den Wunschzettel umdrehen und genau das tun. Und da konnte damals auf dem Feld sich keiner hinter irgendeinen Busch wegducken. Liebe Gemeinde, schreibt euren Wunschzettel und dreht ihn um. Schreibt euren Wunschzettel und dreht ihn um. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihn auch. Es verwundert wirklich nicht, dass der Evangelist Matthäus diesen Merksatz mit einem kleinen Zusatz ergänzt. Das ist das Gesetz und die Propheten. Leute, mehr braucht ihr nicht. Ja? Ihr könnt stundenlang in der Heiligen Schrift forschen. Ihr könnt überlegen, was bedeutet das und was bedeutet das und was bedeutet das. Und es ist gut, wenn wir die Schrift verstehen. Aber was ihr braucht, sagt Matthäus, ist diesen Satz. Und kein Wunder, dass anglikanische Christen im 16. Jahrhundert diesen Satz als die goldene Regel bezeichnet haben. Wer diese Regel drauf hat, für den ist alles geregelt, was das ethische Miteinander angeht. Mit diesem Satz ist wirklich alles gesagt, mehr braucht ihr nicht. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Schreib deinen Wunschzettel und dreh ihn um. So ein praktischer Satz. Und man möchte diesem Satz manchmal ausweichen. Ich zum Beispiel am Dienstag. Die Predigt war noch nicht ganz fertig. Und dann dachte ich, ach, jetzt gehst du mal ein bisschen einkaufen. Muss man ja auch zwischendrin. Runter aufs Feld einkaufen. Statt am Schreibtisch der Erleuchtung schlaue Gedanken niederzuschreiben. Ich gehe also einkaufen und ein bisschen bummeln und gucke so. Und dann bin ich am Ende einer langen, langen Treppe. Und da ist jemand und müht sich ganz bestimmt mit dem Koffer ab. Das habe ich gesehen. Ich konnte meine gute Erziehung beiseite drücken. Ich konnte die Höflichkeit beiseite drücken. Was ich nicht beiseite drücken konnte, war, dass ich gerade an der Predigtvorbereitung mit dem Satz saß, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Darf ich ihnen helfen? Ja, selbstverständlich durfte ich helfen. Und dann habe ich also den Koffer geschleppt und bin bis heute am Überlegen, ob diese Frau Vertreterin für Backsteinkollektionen war. Also es war schon heavy, sehr heavy. Das ist ein sehr banales Beispiel, liebe Gemeinde. Das kann man selber weiterdenken. Ich brauche da keine Beispiele nennen. Und vielleicht ist uns aufgefallen, dass dieser Predigttext eingeleitet wird mit den Worten: Euch, die ihr mir zuhört, denen sage ich das. Liebe Gemeinde, denen, die Jesus zuhören, denen mutet er auch was zu. Aber nicht, um uns irgendwie fertig zu machen und runterzudrücken, sondern eher nach dem Motto: Ey, ihr könnt das. Wenn das jemand kann, dann seid ihr das. Wenn das jemand schafft, dann sind das meine Jüngerinnen und Jünger. Wenn ihr nur die lieben würdet, die euch lieben, pff, hört mal, das tun die Sünder auch. Jesus geht dann von diesem Satz her in eine Argumentationsreihe. Man kann ihm kaum mehr ausweichen. In den Beispielen, die Jesus aufführt, da wird irgendwie deutlich, dass die Leute, wenn sie etwas tun, mit einer Gegenleistung rechnen. Und Jesus sagt, das tun die, die, ich sag mal, überhaupt nichts mit Gott zu tun haben, die tun genau dasselbe. Aber Leute, verhaltet euch nicht wie Menschen ohne Gott. Rechnet nicht mit Gegenleistung. Rechnet nicht auf. So nach dem Motto, wie ich dir, so du mir. Also wenn ich lieb bin zu dir, dann bist du auch lieb zu mir. Nein, das ist anders als der Wunschzettel. So nicht wünschen. Wenn ich als guter, toller, runderneuerter, engagierter Christ dir das und das tue, dann wirst du doch sicher so reagieren, dass du ganz freundlich zu mir bist und mir alles praktisch in Liebe widerspiegelst. Nein, sagt Jesus, der christliche Glaube rechnet nicht mit Gegenleistung. Der christliche Glaube rechnet nicht auf. Christen handeln und leben ohne die Erwartung auf Erfolg, ohne die Erwartung auf Gegenleistung. Wir leben nicht nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, und auch nicht nach dem Motto, wie ich dir, so du mir, sondern, und daraufhin zielt jetzt das, was Jesus sagt, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Liebt eure Feinde, tut Gutes. Euer Lohn wird groß sein. Ihr werdet Kinder des Allerhöchsten, Töchter und Söhne des Allerhöchsten genannt werden. Denn er ist gütig. Er ist gütig. Und jetzt kommt's wieder. Gegen die Undankbaren und Bösen. So ist Gott. Leute, nehmt Maß an Gott mit eurem Handeln. Gott ist gütig gegen Undankbare und Böse. Man muss sich mal vorstellen. Boah, ich kann es echt nicht. Also aus mir selber fließt es echt nicht so raus. Wo hat der Gott das her? Das ist wirklich total anders. Das ist wirklich ganz, ganz anders. Das muss Jesus noch eben sagen. Wo das seinen Grund hat. Er ist gütig gegen Undankbare und Böse. Seid barmherzig, heißt es zum Abschluss oder Ende unseres Predigtextes, wie euer Vater barmherzig ist. An Gott nehmen wir Maß. Liebe Gemeinde, wir können leben, handeln im Sinne Jesu, wenn wir immer wieder Maß nehmen an Gott, dem Barmherzigen, an unserem Vater, der es gut meint mit uns. Ja, dann können wir den Wunschzettel umdrehen. Sonst werden wir uns immer nur Dinge für uns wünschen. Aber wenn wir Maß nehmen an Gott, dem Barmherzigen, dann schaffen wir das, den Wunschzettel umzudrehen und danach zu handeln. Klammer auf, steht hier nicht im Predigtkonzept. Das Interessante ist, dass es tatsächlich in anderen Religionen diesen Satz, wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln, so behandelt sie auch, gibt es auch. Also im Hinduismus, im Islam, im Buddhismus und wer weiß wo ich alles. Aber überall wird es weltimmanent begründet, dieser Satz. Nur Jesus ist derjenige, der praktisch über den Horizont hinausschaut und sagt, Leute, das geht wirklich nur, wenn wir Maß nehmen an der Barmherzigkeit Gottes. Und deswegen schließt Jesus ab, Mensch, Leute, richtet doch nicht. Und schon gar nicht verdammt nicht, sondern vergebt. Gott ist unser Vorbild. Wie schön, dass wir gleich Abendmahl miteinander feiern. Da können wir uns immer wieder dran orientieren. Wir kommen als Sünderinnen und Sünder. Wir dürfen Gott immer wieder neu um Vergebung bitten und beten. Und wir gehen weg als Erlöste, als Kinder Gottes. Gott fängt wieder neu mit uns an. Das ist der Hammer, das ist unglaublich. So, und das nimmt zum Maßstab. So geht auch mit anderen Leuten um. So wie Gott zeichenhaft mit euch im Abendmahl umgeht. Und dann geht einfach wieder hier raus aus dieser Kirche und verhaltet euch schon im Foyer nach dem umgedrehten Wunschzettel. Und dann geht raus aus den Kirchentüren und verhaltet euch von Montag bis Samstag nach diesem umgedrehten Wunschzettel. Und ihr werdet erleben, dass Gott bei euch ist, jeden Tag, und dass er sich einmischt in euer Leben. Der barmherzige, gnädige Gott, der segne uns. Amen.